Die Tragweite der Konsequenzen im Change-Prozess ist gar nicht klar. Was passiert denn da, wenn ich eine Entscheidung treffe, die vielleicht nicht richtig ist? Und dann fehlt häufig der Mut, die Entscheidung zu treffen. Und man zieht sich dann zurück und dann wird eben keine Entscheidung getroffen. Und das sind alles Gründe, warum in Transformationsprozessen Entscheidungen so hin und her geschoben werden. Wenn ich natürlich mitwirke und mitentscheiden darf, ist es auch eine Identifikation mit dem, was tatsächlich passiert. Und dann merkt man eben, dass Transformation dort scheitert, wo Beteiligung nur so tut, als wäre sie echt.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um. Wie führen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leading Well steht für eine neue Art der Führung am Puls der Zeit und am Puls deines Teams und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Peter Kraushaar. Peter ist Partner bei COMteam, er ist Präsidiumsmitglied des Deutschen Bundesverbandes für Coaching und begleitet seit vielen Jahren Führungskräfte, Teams und Organisationen in Phasen der Veränderung. Von Peter wollte ich in unserem Gespräch einmal wissen, was macht Transformation wirklich erfolgreich? Und warum scheitern so viele Veränderungen, obwohl wir doch wissen, wie relevant sie für die Zukunft von Unternehmen sind? Wir sprechen darüber, warum es mehr als einen guten Plan braucht, wie wir Mitarbeitende wirksam in Verhandlungsprozessen mit einbeziehen und weshalb Überlastungen oft der größte Killer von Transformation sind. Peter hat für unser Gespräch auch die brandaktuellen Ergebnisse der Inside Transformation Studie von COMteam mitgebracht. Wenn du also erfahren willst, was Veränderungen heute wirklich erfolgreich macht, dann ist unser Gespräch genau richtig für dich. Ja, und bevor wir starten, wenn du hier keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere unbedingt unseren Podcast. Und wenn du darüber hinaus unsere Arbeit auch ein bisschen unterstützen möchtest, dann lass uns sehr, sehr gerne deine positive 5-Sterne-Bewertung da. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass genau diese Gespräche und Inhalte noch sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Ich wünsche jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well heute mit Peter Kraushaar. Hallo Peter, herzlich willkommen beim Leading Well Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
Hallo Benni, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast, den ich sehr schätze und schon häufige Episoden von dir gehört habe.
Ja, das freut mich natürlich. Und du und natürlich auch dein Team, mit dem du auch unterwegs bist, ihr tragt ja da auch ganz wesentlich zu ein paar super, super spannenden Themen mit dabei, über die wir heute auch mal sprechen werden und die uns natürlich auch mal hier im Podcast begeistern. Wir werden heute sehr viel über Wandel, Change, Transformation sprechen. Vor allen Dingen sind wir auch immer neugierig zu verstehen, was zeichnet denn eigentlich jetzt mal so eine gute, gelingende Transformation aus? Weil wir leben in Zeiten, es gibt immer wieder Studien, die sagen, so viele Change-Projekte scheitern in Unternehmen. Da geht ja nicht nur Lebensmühe und Motivation drauf, häufig natürlich auch ganz viel Investment. Deswegen wollen wir uns das mal ein bisschen genauer angucken. Und ich finde es ganz spannend, ihr habt euch ja ein bisschen tiefer mal mit gelingenden, erfolgreichen Transformationen beschäftigt. Du wirst da gleich noch ein bisschen mehr auch darüber berichten, aber zum Start habe ich mich mal gefragt, wenn du so mal einen Aspekt hervorheben würdest, was macht denn eigentlich eine gute, eine erfolgreiche Transformation aus? Was ist so ein entscheidender, vielleicht auch unterscheidender Punkt zu einer nicht so erfolgreichen Transformation? Was kommt dir da in den Sinn? Was hast du vielleicht auch selbst schon beobachtet?
Ja, also vielen Dank. Und wir haben ja bei COMteam häufig schon Studien gemacht und unsere Studie Transformation Insight hat sich so beschäftigt mit den Befragten über alle Hierarchieebenen, wie sie Change erleben und was macht Change erfolgreich und nicht erfolgreich. Und was mich nicht überrascht hat, dass Transformation anstrengend ist, weil das wussten wir ja. Aber was sichtbar wurde, ist, dass die Menschen bereit sind, Veränderungen zu gehen. Sie erkennen nämlich den Sinn in den Veränderungen und sie attestieren sich auch die fachliche Kompetenz in Change-Prozessen, tatsächlich an der Umsetzung beteiligt zu sein. Jetzt ist Sinn aber nicht alles. sind, ist so quasi die Basis, aber sie ist noch nicht ausreichend, um erfolgreiche Transformation zu begleiten und tatsächlich erfolgreich zu machen. Und jetzt auf deine Frage einzugehen, ja, was ist es denn dann? Was macht denn Transformation tatsächlich erfolgreich? Da kommt es dann drauf an, wie gut sind denn die Menschen tatsächlich beteiligt an einem Transformationsprozess? Wie viel können sie Einfluss nehmen? Wo sind Entscheidungsmöglichkeiten, die sie im Rahmen vom Change-Prozess mitgestalten können?
Ich finde das schon mal ganz interessant und für mich war das schon mal so ein erstes Ausrufezeichen und eine kleine Überraschung, eine positive Überraschung, dass viele dann doch den Sinn und Zweck von Veränderungen verstehen und auch so ein Warum, so ein Purpose, so ein Reason Why hinter der Veränderung sehen. Weil auch da könnte man heutzutage so ein bisschen mutmaßen, da passiert ja gerade so viel Dauerwandel und gerade wenn wir so uns auch das große Thema KI zum Beispiel anschauen, frage ich mich auch immer so, ist das eigentlich für alle klar, was da passieren soll oder sehen alle eher die Gefahr, dass irgendwie mein eigener Job so drunter leidet? Hast du vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung mal gesprochen, hast du so eine Idee, woher dieses Sinngefühl kommt oder was Unternehmen auch richtig machen, um dieses Sinngefühl zu transportieren?
Ja, wie gesagt, da waren wir irgendwie auch tatsächlich überrascht, dass die Sinnhaftigkeit vorhanden ist. Und das können wir einerseits sagen, wir haben natürlich sehr viel gelernt im Rahmen der Corona-Pandemie, was Wandel betrifft. Und es waren schon sehr stark so in diesen Change-Prozessen beschäftigt. Das nächste ist, was du ansprichst, Digitalisierung und KI. Das sind weitere Themenbereiche, die einfach in der Gesellschaft auch verhärtend sind. Und die übertragen sich natürlich auch nicht nur ins Private, sondern auch in den beruflichen Kontext. In unserer Studie müssen wir vielleicht jetzt noch berücksichtigen, wir hatten auch Teilnehmer natürlich aus unserem Führungskräfteportfolio, also aus unserem Kundenportfolio. Das sind natürlich auch Menschen, die sich mit Change beschäftigen und die dann auch eine andere Herangehensweise haben, wenn es um Change geht. Und wir hatten auch eine Zielgruppe von IT-Experten mit dabei. Und jetzt gibt es Anlässe, wo man sagt, Change ist vielleicht eher ganz klar, weil man hat ein gutes Zielbild vor sich. Wenn eine IT-Lösung eingeführt wird, dann ist es eher eine Zielklarheit und dann weiß ich auch relativ gut, mit welchen Maßnahmen komme ich zum Ziel. Ein anderer Anlass bei uns in der Studie waren aber Reorganisation und neue Strategien in Unternehmen. Da wird es natürlich schon anders, weil da ist das Zielbild dann gar nicht klar, weil man kann es gar nicht abschätzen, wohin führt denn diese Reise. Und in diesen Prozessen ist dann die Intensität der Emotionen und der Befindlichkeiten weitaus größer. Und da ist dann auch die Change-Wirkung und der Transformationsprozess nochmals viel intensiver und anders zu begleiten. Und da reicht natürlich die Sinnhaftigkeit alleine gar nicht aus. Weil Sinn ohne Wirkung ist dann auch Frustration auf Ansage.
Mhm. Auch sehr, 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 sehr spannend, weil ich konnte den Punkt extrem gut nachvollziehen. Einerseits natürlich auch so durch gesellschaftliche Entwicklung, technologische Entwicklung. Da steckt ja ganz, ganz viel mit dahinter, wo ich auch so das Gefühl habe, ob es jetzt KI ist, ob es jetzt irgendwo neue Arbeitsweisen sind, das betrifft uns und begegnet uns ja fast nicht nur am Arbeitsplatz, sondern wir haben ja ganz, ganz viele alltägliche Berührungspunkte damit und vielleicht entsteht auch dadurch schon so ein bisschen mehr innere Überzeugung und Offenheit dafür, welche Veränderungen da so kommen und notwendig sind. Aber du sprichst ja auch an, es gibt ja auch Veränderungsprozesse, wo man sich so denkt, warum das denn jetzt? Warum die nächste Reorganisation oder warum die nächste Kosteneinsparung? Warum der nächste strategische Wandel? Haben wir das nicht erst vor 2 Jahren hinter uns gebracht? Du meintest, die Veränderungsprozesse könnten schon auch ein bisschen intensiver sein, ne? Also gerade wenn auch dieses vielleicht Why, dieser Sinn schwerer zu vermitteln ist. Was braucht es denn da als vielleicht auch besondere Zutat, damit das trotzdem erfolgreich gelingt? Ne? Und natürlich ist es von Situation zu Situation unterschiedlich, aber stellen wir uns mal vor, genau dieses, wohin wollen wir, dieser Sinn, ist vielleicht für viele noch nicht so ganz spürbar, ganz nachvollziehbar, gleichermaßen. Was kann man trotzdem tun, damit man so einen Veränderungsprozess erfolgreich begleitet?
Also wenn wir jetzt auf unsere Studie gucken, dann war ja die gute Nachricht, in der Regel war so Sinn und Zielklarheit vorhanden und auch die fachliche Kompetenz der Befragten. Erstaunlich ist aber eher, dass genau an dieser Stelle auch eine schlechte Nachricht entsteht. Denn häufig entsteht hier auch eine Enttäuschung, wenn Menschen merken, ich verstehe alles, aber ich darf nicht mitgestalten.
Naja.
Dann wird ja quasi so ein Teil so ausgeschlossen, obwohl man sagt, na, ich verstehe das wohl, was von mir jetzt verlangt wird und ich würde auch ganz gerne beitragen, aber ich darf nicht vollumfänglich meine Themen mit einbringen, mein Einfluss nehmen und auch Entscheidungen treffen, um diese Transformation zu gestalten.
Also dieses Beteiligung, ne, was du vorhin auch meintest, Beteiligung, Partizipation, einen Teil, einen Beitrag leisten, vielleicht ja auch dann zu hoffentlich einer ja sinnvollen Initiative, dass das natürlich schon etwas ist, also kennen wir glaube ich auch alle, ne, es ist ja auch etwas, was irgendwo motiviert zu merken, ich werde hier gebraucht und kann auch eine Rolle spielen. Und gleichzeitig, manchmal sind es ja sehr komplexe Prozesse, wenn sich auch etwas verändert. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Spieß umdrehen, Führungskräfte, und wir sprechen ja heute viel über Führung, ticken ja eigentlich nicht so, dass sie sagen, ich schließe jetzt bewusst jemanden aus. Also ich habe jetzt keine Lust, dass jetzt irgendwie Andreas und Monika hier nicht Teil des Change-Prozesses sind, so, ne? Sondern irgendwo passiert das ja vielleicht aus einer Dynamik heraus, manchmal bewusst, manchmal auch unbewusst entschlossen. Was ist so dein Gefühl, können Situationen entstehen, wo Menschen sich nicht eingebunden und beteiligt fühlen? Und was sind vielleicht auch Gründe dafür, dass es dann am Ende so ist?
Weil ein Grund kann sicherlich so sein, dass man als Führungskraft denkt, ich habe es doch schon erklärt, ich habe es doch schon kommuniziert, aber warum wird es eigentlich noch nicht verstanden oder warum wird noch nicht mitgegangen? Und häufig braucht es ja irgendwie eine mehrfache Kommunikation des Themas, dass es auch vollumfänglich verstanden wird. Das ist das eine. Und das andere ist schon tatsächlich so dieser Punkt, dass zum Beispiel es ist hilfreich, so um Mitarbeiter mitzunehmen, dass man nicht nur Feedbackrunden installiert, sondern mit dem Team in so Co-Creation-Prozesse geht, wo gemeinsam eben was gestaltet wird. Und wo auch dann in diesen Arbeitsgruppen, in diesen Transformationsarbeitsgruppen Entscheidungskompetenzen an die Mitarbeiter gegeben wird. Also echte Entscheidungen. Die dürfen dann auch wirklich zu einigen Themen, die dann möglich sind, das wird dadurch auch abgestimmt, dürfen die entscheiden, ohne dass irgendjemand als Vorgesetzter oder Externer reingrätscht und sagt, na so, aber nicht, wir haben es uns anders vorgestellt. Und ganz wichtig ist auch, was ist aus der Entscheidung geworden? Also gibt es dann ein Outcome? Wie wird es übersetzt und übertragen in den Transformationsprozess? Ich sage immer so, alles andere ist quasi Beteiligungstheater. Und das merken auch die Mitarbeitenden sehr schnell, dass sie gar nicht ernst genommen werden. Und dann scheitert auch die Transformation. Weil dann gehen die in Widerstand und sagen, ja, eigentlich werde ich ja doch nicht gefragt. Ich bin quasi nur ein ausführendes Organ. Und das sind wir in der Regel ungerne als Menschen, weil wir haben ja so diesen intrinsischen Impuls, unseren Beitrag zu leisten, Einfluss zu nehmen und zumindest an Entscheidungen mitzuwirken und mitzugestalten.
Beteiligungstheater finde ich auch ein schönes Wort dafür und gerade so dieses Theater, das kann ja etwas sein, zu dem wir uns vielleicht dann auch mal verleitet fühlen, ne? Also wenn ich jetzt überlege, so rein theoretisch, ja, Menschen wollen sich irgendwie beteiligt fühlen, wir haben jetzt hier diesen Transformationsprozess, wir fragen jetzt einfach mal alle nach ihrer Meinung, aber eigentlich haben wir die Entscheidung ja schon getroffen, ne? So ungefähr. Und genau da beginnt ja dann dieses Theater, was am Ende nicht zielführend ist, weil... Und das hast du gerade so schön beschrieben, ne? Ich nehme mal mit so zwei Zutaten. Einerseits, was bedeutet eigentlich echte Verantwortungsübergabe? Also Verantwortung im Sinne von, du darfst mit gestalten, aber vielleicht auch in gewisser Weise mitentscheiden, auf zumindest einer bestimmten Ebene, ne? Das muss ja definiert werden, was sind die Entscheidungen, die getroffen werden können oder zumindest mitgetroffen werden können. Aber ich finde, zweite Zutat, Wirksamkeit. Das Gefühl zu haben, ich sitze hier nicht in einem Raum und debattiere ein bisschen mit und am Ende passiert damit gar nichts, ne? Also irgendwo, es hört niemand zu, es macht niemand etwas damit oder es fließt in keine Entscheidung ein oder mündet nicht wirklich in einen Fortschritt. Das ist ja alles andere als so ein Wirksamkeitsgefühl und etwas, was ja in Motivation auch sehr bremst, nehme ich mal an.
Das bremst das und ich kann mich dann quasi auch mit diesen Entscheidungen und mit diesem Gestaltungsprozess gar nicht identifizieren, wenn er nicht zu mir passt. Wenn ich natürlich mitwirke und mitentscheiden darf, ist es auch eine Identifikation mit dem, was tatsächlich passiert. Ansonsten kann ich immer sagen, ja, das wurde ja entschieden von einer Gruppe, von meinen Vorgesetzten, aber mit mir hat es nichts zu tun. Ich wurde ja nicht gefragt. Und dann gehe ich in die Ablehnung und dann wird es frustrierend. Und dann merkt man eben, dass Transformation dort scheitert, wo Beteiligung nur so tut, als wäre sie echt. Und das meine ich eben mit diesem Beteiligungstheater. Das ist dann nicht echt. Das ist quasi ein Instrument, um so zu tun, als ob. Aber es ist nicht wirksam, weil ich habe gar nicht die Möglichkeit, Entscheidungen mit zu beeinflussen oder zu treffen. Auf den unterschiedlichen Ebenen, genau wie du das ansprichst.
Wenn wir mal da noch ein bisschen genauer hingucken beim Stichwort Beteiligung, weil ich finde, das ist ja ein Thema, was gerade in Veränderungsprozessen immer wieder auftaucht. Und gleichzeitig sehe ich auch hier schon immer wieder auch in der Praxis ein großes Dilemma ja in der Führung, ne? Weil Beteiligung kann ja im Zweifel auch etwas sein, wo so zum Beispiel die Frage auftaucht, Beteiligung wo, Beteiligung wann, wer überhaupt, in welchem Maße. Und wenn man jetzt mal Beteiligung in einem maximalen Umfang denken würde, dann ist das ja auch etwas, was erstmal sehr viel Aufwand erzeugt. Also viele Menschen irgendwie vielen Raum zu geben, viele zu hören, viele mit in den Dialog einzubeziehen, vielleicht auch entscheiden zu lassen. Und dementsprechend ist das, finde ich, ja ein sehr sensibler Punkt, wo man auch gucken muss, so welche Form von Beteiligung ist sinnvoll, an welcher Situation, wie kommuniziere ich das eventuell auch natürlich aus so einer Führungsrolle heraus. Nun ist jeder Change-Prozess unterschiedlich, ne? Und es ist schwer, da irgendwie eine allgemeine Aussage zu treffen. Aber wenn du so auf sinnvolle Beteiligung schaust, worauf gilt es denn da vielleicht zu achten? Was sind so ein paar Punkte, die du da Führungskräften mitgeben würdest?
Ganz wichtig ist, dass die Führungskraft je nach Situation und Maßnahme sich überlegt, wie will ich die Mitarbeitenden quasi mit einbeziehen und an der Beteiligung teilhaben lassen. Und da gibt es genau, wie du sagst, unterschiedliche Ebenen. So eine ganz unterste Ebene wäre, ich frage mal nach, so ein bisschen Stimmungsbarometer. Wie findet ihr eigentlich diese Entscheidung, die jetzt getroffen wurde? Und ich hole mal so ein bisschen ab, was ist da so für eine Energie drin? Ist die eher positiv oder negativ, ohne dass sie einen Einfluss hat? Aber ich weiß dann zumindest, wo meine Mitarbeiter stehen und wo die vielleicht Unterstützung brauchen, um dann trotzdem so Licht im Tunnel zu sehen und das Ganze in eine positive Richtung zu bringen. Dann könnte eine Beteiligungsintensität sein, die eine nächste Stufe ist, dass ich frage, ich hätte ganz gerne von euch mal einige Ideen. Ideen, was sollte als nächster Schritt getan werden? Diese Idee nehme ich mit auf als Führungskraft, pack die quasi in meine Prioritätenliste und gebe dann aber auch Feedback, inwieweit diese Ideen umgesetzt werden oder nicht. Das heißt, an der Stelle noch nicht zwingend, eure Ideen werden umgesetzt, aber ich will von euch eure Meinung, eure Ideen mit einsammeln, um mir ein Bild zu machen, was könnte die richtige Lösung sein. Und eine weitere Stufe wäre dann, dass ich sage, zu einem bestimmten Thema will ich, dass ihr eine Lösung entwickelt und diese Lösung, die gucken wir im Team an und wir bauten, ob die Variante A, B oder C umgesetzt wird. Also da ist ein sehr hoher Beteiligungsgrad dann bereits vorhanden. Und der höchste Beteiligungsgrad wäre, dass ich sage, es gibt eine Aufgabe, überlegt euch, wie ihr die lösen möchtet und ihr selbst verantwortet die Entscheidung und ihr trefft die Entscheidung, welche Variante ihr geht. Ich will vielleicht in der Rückkopplung einfach nur noch als Führungskraft informiert werden über den Weg, die ihr den ihr gehen wollt und über das Ergebnis.
Auch da, man merkt so sehr viel, es hat sehr viel ja mit Verantwortungsübergabe wieder zu tun. Also welche Form von Einbeziehung mündet auch in irgendeiner Form von Verantwortung. Wenn es jetzt nur ein Pulscheck ist, dann ist am Ende ja erstmal noch keine konkrete Verantwortung dahinter, sondern dann beziehe ich auf eine sehr niedrigschwellige Art und Weise ein. Wenn ich jetzt eine konkrete Aufgabe übergebe, dann ist das natürlich ja schon fast ja eine Art von Delegieren, ne? Wiederum von Entscheidungen, von Verantwortung.
All der Fälle.
Ja, und all das in einem Rahmen, der höchst kommunikativ ist. Und das ist so eine Ableitung, die ich gerade aus deinen Ausführungen getroffen habe, weil dieses, wie du es auch beschreibst, was und wofür ja überhaupt erstmal klarzustellen. Also welche Maßnahme fahren wir hier gerade, zum Beispiel mal so Stimmung, Meinung einzuholen, wofür? Ja, vielleicht erstmal nur, um das wahrzunehmen, ne? Gar nicht, dass jetzt da irgendwie was großartig daraus folgt, aber auch das muss ja irgendwie kommuniziert werden, ne? Damit da jetzt nicht irgendwelche Erwartungen wiederum entstehen von, was wir nicht morgen alles ändern auf Grundlage eines kurzen Pulschecks, ne? Also diese klare Kommunikation von was, wofür und ja, natürlich irgendwie auch ein Feedback, ne? Wie man jetzt damit weitergemacht hat, finde ich schon total wichtig, weil das ja irgendwie auch einrahmt, welche Rolle Kommunikation ganz generell halt einfach auch in Change- und Veränderungsprozessen einnimmt.
Ja, und ganz spannend ist übrigens, dass wir immer feststellen, in Transformationsprozessen werden ganz gerne Entscheidungen hin und her geschoben. Also die Verantwortlichkeiten sind dann teilweise eben unklar und das Ergebnis ist, ich weiß gar nicht, wer es jetzt verantwortet, weil es ist nicht definiert. Dann kann es sein, es wird eine Verantwortung übergeben an eine Arbeitsgruppe und urplötzlich grätscht dann doch jemand von außen rein, der Vorgesetzte oder ein Kollegen, und das führt natürlich auch wieder zu einer hohen Demotivation. Oder aber die Entscheidungen werden nicht getroffen, weil urplötzlich wird das ganze Thema so komplex, eine inhaltliche Komplexität plus vielleicht eine soziale Komplexität. Und dann ist unklar, was muss ich als Nächstes denn tun? Und durch diese Unklarheit entscheide ich dann lieber gar nichts. Und ein anderer Aspekt wäre noch, warum werden Entscheidungen nicht getroffen? Weil die Tragweite der Konsequenzen im Change-Prozess ist gar nicht klar. Was passiert denn da, wenn ich eine Entscheidung treffe, die vielleicht nicht richtig ist? Und dann fehlt häufig der Mut, die Entscheidung zu treffen. Und man zieht sich dann zurück und dann wird eben keine Entscheidung getroffen. Und das sind alles Gründe, warum in Transformationsprozessen Entscheidungen so hin und her geschoben werden. Und das ist natürlich auch zermürbend, weil es ist auch so ein Aspekt, dass es in Change-Prozessen heißt, oh, wir kommen ja gar nicht zum Entscheiden. Es wird diskutiert und diskutiert, aber niemand entscheidet, weil ich gar nicht weiß, wer entscheidet. Oder weil ich mich nicht traue zu entscheiden oder weil das Ganze zu komplex und nicht mehr überschaubar genug wird für die einzelnen Akteure. Finde ich ein super interessanter Aspekt, so diese Entscheidungsunfreudigkeit in Change-Prozessen.
Und du bringst da einen total wichtigen Punkt, gerade natürlich in Change-Prozessen auch auf den Punkt. Und zwar ist ja dieses Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen, insbesondere wenn ich das vielleicht als mitarbeitende Person gar nicht so gewohnt bin, in einem Umfeld der Unsicherheit tatsächlich ja auch gar nicht so leicht, ne? Also eigentlich, gerade wenn ich jetzt nicht immer in der Position bin, etwas zu verantworten oder zu tun, dann habe ich ja eine Affinität dafür, im besten Fall eine gewisse Klarheit auch zu haben, ne? Eine Klarheit irgendwie, was sind die Anforderungen, was sind die Erwartungen, welche Entscheidungen darf ich treffen. Aber ich das alles auf einmal in einem Umfeld der Unsicherheit tue, dass ich dann sage so, dieses Risiko brauche ich jetzt erstmal nicht, so ich schiebe das mal nochmal weiter oder gebe das mal zurück oder lass das mal liegen, ist vielleicht fast auch ein bisschen menschlich, kann ich mir vorstellen. Und mich bringt das zu einem anderen Thema, das ihr sehr, sehr klar auch in der Studie einmal unterstreicht und hervorhebt und was mir tatsächlich auch immer wieder in der Zusammenarbeit mit Führungskräften begegnet, und zwar ist das dieses Spannungsfeld von operativer Arbeit, Tagesgeschäft, was ja immer läuft, wo wir natürlich dauerhaft irgendwo auch Tätigkeiten haben, Verantwortlichkeiten haben, dann auf einmal mit der Transformation, die so ein bisschen sich nebenher aufbaut und immer wieder natürlich auch Zeit und Ressourcen haben möchte. Was sind denn so eure Erfahrungen? Was sind so deine Erfahrungen? Ja, wie entsteht so ein bisschen dieses Spannungsfeld? Wie gut oder wie schlecht gelingt es auch Unternehmen, dieses Spannungsfeld, diese Ambidextrie, Tagesgeschäft und Veränderungsgeschäft, würde ich mal sagen, zu balancieren?
Also ein starkes Ergebnis aus der Studie ist tatsächlich, dass Transformation nicht grundsätzlich am Widerstand scheitert, sondern häufig an der Überlastung und Erschöpfung letztendlich dann auch der Akteure und der Mitarbeiter. In der Studie hatten wir ja fast 2/3 der Befragten, die sagen, Transformation kostet mich wahnsinnig viel Zeit und Energie. Sie ist aufreibend, sodass mein Tagesgeschäft nicht mehr sauber läuft und ich gar nicht mehr die Qualität liefern kann. Und der Punkt ist aber häufig, dass Organisationen trotzdem so tun, als ließe sich Transformation so nebenbei erledigen. Ist aber nicht so. Weil gerade, was du vorhin auch schon sagtest, das Thema Beteiligung und in diesen Dialog gehen, das ist natürlich ein zusätzlicher Zeitaufwand. Das kostet Ressourcen und Kapazitäten. Das funktioniert nicht nebenbei und alleine. Und ein wichtiger Punkt ist, Prioritäten setzen. Denn wenn alles Priorität hat, hat letztendlich nichts Priorität. Das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt, weil ich erlebe das immer wieder in Change-Prozessen, dass dann plötzlich das Tagesgeschäft wieder die erste Priorität hat, weil da ist natürlich Wertschöpfung drin. Dann ist wieder die Frage, ja, aber was passiert denn im Change? Da passiert gar nichts mehr. Und es ist unklar, wo liegen denn die Prioritäten? Und da traut sich auch niemand irgendwie in eine Leitplanke reinzurammen und sagen, nee, das ist jetzt tatsächlich unter Fokus und das hat Priorität und lass uns diesen Weg gehen. Also das ist wirklich ein Dilemmata, so diese Prioritätensetzung. Und erfolgreiche Organisationen machen da vielleicht so 3 Dinge anders. Sie schützen einerseits so die Kapazitäten aktiv und gucken, wie viel Kapaz haben wir denn und was müssen wir tun, um diese Transformation auch mit den Ressourcen und mit dem Zeitbedarf auszustatten. Und planen das auch tatsächlich ein, ohne dass es in ewig langen Überstunden endet. Und das Zweite ist, dass Doppelbelastungen eben auch offen angesprochen werden. So nach dem Motto, jetzt habe ich aber ein Projekt, da ist so viel drin im Tagesgeschäft, ich muss das in irgendeiner Form anders variieren. Und das führt auch zum Punkt 3, dass die Prioritäten im Transformationsprozess regelmäßig neu verhandelt werden sollten im Team. Und auch das, ich weiß, ist ein Aufwand und Change funktioniert leider nicht von alleine, sondern da braucht es immer einen Prozess, da ist immer eine gute Struktur mit dahinter, die das Ganze erfolgreich abschließen lässt.
Mhm. 3 richtig starke Punkte, die ich alle extrem gut nachfühlen kann, weil ich finde, wir berühren hier auch nochmal so einen Punkt, den du am Anfang auch schon genannt hast, so dieses: Fühle ich mich in meiner Arbeit wirksam überhaupt? Und selbst wenn ich nur auf mein Tagesgeschäft gucke und ich habe das Gefühl, ich werde da immer wieder rausgerissen, immer wieder in irgendwelche Change-Meetings reingerissen und soll woanders was tun und ich komme mit meinem Tagesgeschäft nicht mal mehr hinterher, dann ist das ja auch etwas, was uns irgendwann frustrieren wird einfach, weil wir bestimmt ja unser Tagesgeschäft auch erstmal als unsere Hauptverantwortung sehen. Das ist unsere Rolle, die wollen wir erfüllen, da haben wir ein Pflichtgefühl, wir wollen uns wirksam fühlen. Und wenn wir dazu nicht in der Lage sind und uns vielleicht auch niemand gesagt hat vorher so, das musst du jetzt weniger machen oder es wird nicht mehr von dir erwartet, das passiert ja meistens auch nicht, ne, sondern irgendwie sollen es nebenbei machen, dann kann das, glaube ich, schon ein ziemlich demotivierender Zustand sein. Deswegen finde ich so dieses Priorisieren, Planen, vielleicht auch Entlasten total wichtig. Und ich hatte mich so ein bisschen gefragt, ob du vielleicht ein paar Beispiele im Kopf hast, muss jetzt auch gar nicht so firmenbezogen sein, was es so für Best Practices gibt, um das gut umzusetzen. Ne? Weil ich habe mich zum Beispiel gefragt, wie gehen da Unternehmen ran? Probiert man tatsächlich für Menschen im operativen Geschäft, ihnen zum Beispiel erstmal Aufgaben zurückzustellen oder probiert man eher eine Taskforce irgendwie mal wirklich sehr fokussiert für so ein Change-Projekt zusammenzustellen? Also welche Mittel und Wege organisatorischerweise, systemischerweise vielleicht auch gibt es, um genau das vielleicht irgendwie auch zu ermöglichen? Ne? Eine bessere Planbarkeit, eine bessere Priorisierung und so ein bisschen diese Entlastung natürlich auch der Mitarbeitenden.
Mhm. Ist ein guter Punkt, weil also so Transformation ohne Entlastung ist kein wirklicher guter Change. Es ist dann so eine strukturelle Überforderung. Und wie komme ich aus so einer strukturellen Überforderung bei den Mitarbeitern raus? Das ist ja so, so deine Fragestellung. Und was ich immer sehr gut finde, wenn so ein Change-Prozess erstmal auch so drauf schaut, wie viel Zeit braucht denn tatsächlich das jeweilige Change-Thema beziehungsweise die Umsetzung von den jeweiligen Themen. Wie viele Menschen brauche ich, die vielleicht in eine Arbeitsgruppe, so ein Core-Team abgestellt werden, die bestimmte, du hast es gesagt, Taskforce, bestimmte Change-Themen begleiten, steuern, abarbeiten. Das kann sein so ein Steuerungsteam auf Gremium-Ebene. Das kann sein eine Arbeitsgruppe, die dann tatsächlich Ideen entwickelt und auch umsetzen darf und dann wieder zurückspielt nach oben ins Gremium beziehungsweise zu dem Auftraggeber. Und ein guter Change- und Transformationsprozess räumt dort auch wirklich die entsprechenden Ressourcen und die Zeitblöcke ein und plant dann auch, wo kann ich jemand rausnehmen aus dem Tagesgeschäft und wo muss er vielleicht auch tatsächlich drinbleiben und wer ist geeignet in der aktuellen Situation in ein Gremium oder in eine Arbeitsgruppe gehen, um umzusetzen beziehungsweise zu steuern. Und ich plädiere da immer zu gucken, wer ist da aktuell geeignet, nicht nur inhaltlich hinsichtlich Fachlichkeit und Kompetenz, sondern auch wo sind die Ressourcen vorhanden und wo ist vielleicht auch noch eine besondere Leidenschaft da, wo man sagt, ja, ich liebe Change, ich finde es total gut, ich will da auch mitmachen unbedingt. Ich habe da eine hohe Bereitschaft und ich weiß auch, dass es vielleicht dann irgendwie ein bisschen rüttelt in meinem Tagesgeschäft, aber ich gehe auch diese Mehrarbeit oder diese zusätzliche Aufgabe mit ein und zwar mit Freude, weil das mir auch tatsächlich Spaß macht. Und ich glaube, auf das gucken so die guten Change-Prozesse, dass Ressourcen, Kapas und Leidenschaft und Kompetenz nochmals geklärt werden. Es braucht meines Erachtens auch immer zumindest mal so einen guten Plan. Bei Transformation ist ja immer schwierig, wie lange dauert es denn tatsächlich und wie sieht das Endergebnis aus. Aber ein Anfang und ein Ende ist natürlich auch gut, weil da kann ich als Mitarbeiter auch ein- und abschätzen, wie viel muss ich denn da an Aufwänden mit reingeben und wann ist dann irgendwie das Ziel quasi erreicht?
Ist ja wie beim guten Marathon am Ende auch, ne? Wenn wir nicht wissen, wo wir stehen und wo die Ziellinie ist, dann kann sich das nochmal unendlich zäher anfühlen, als wenn wir wissen, okay, es sind noch 20 Kilometer, aber die kann ich jetzt irgendwie runterzählen. Ne? Und selbst wenn ich irgendwie merke, so hier und da werden die Ressourcen und die Energie mal ein bisschen knapp, ich kann irgendwo für mich haushalten. Deswegen finde ich diesen Punkt, für wie lange planen wir hier eigentlich einen bestimmten Modus und eine gewisse Belastung, finde ich einen total, total wichtigen Punkt. Weil sonst, glaube ich, wird es schon sehr, sehr zäh irgendwann.
Absolut, weil dann geht es wieder eben auch so, wann ist eigentlich der Marathon zu Ende?
Es ist zu viel Parallelität. Ich glaube, dass natürlich gerade dieses Dilemma, ne, zwischen Tagesgeschäft und Change, dass es so viel Parallelität ist. Und auch das Tagesgeschäft an sich ist ja schon in vielen Rollen sehr anspruchsvoll.
Ich habe das in unterschiedlichen Konstellationen erlebt, dass dann auch, wenn Teilnehmende in der Arbeitsgruppe verpflichtet sind, Motivation häufig dann sehr gering. Das kann auch wieder wachsen in so einem Prozess. Es kann aber auch so sein, dass die Verweigerung so groß ist, dass sie dann auch tatsächlich rausgehen. Wenn aber quasi gefragt wird, wer will dort rein, und es ist vielleicht sogar so etwas Besonderes, dass ich in dieser Arbeitsgruppe bin, dann hat es dann eine ganz andere Motivation und eine ganz andere positive Dynamik, die nach vorne gerichtet ist.
Und ich glaube, diese Energie dürfen wir, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Ne? Also wenn Wille da ist, wenn eine Leidenschaft da ist, wenn eine Überzeugung da ist,
ja, wird man, glaube ich, in zumindest vielen Rollen mehr erreichen, als wenn du ein bisschen mehr Kompetenz hast, aber eigentlich zweifelst, keinen Bock hast. Und im Zweifel, und das ist ja, glaube ich, so gerade in Wieder- und Veränderungen, das ist das, was ja so gefährlich ist, das Umfeld ja mit ansteckt. Ne? Also sowohl positiverweise, wenn Energie da ist, andere mitzuziehen, aber auch wenn null Bock da ist oder große Skepsis da ist, auch da das Umfeld einfach sehr anzustecken. Ne? Ich glaube, auch das ist etwas, was man, glaube ich, nicht riskieren muss, wenn man andere Wege findet, zumindest.
Genau, es kann wirklich tatsächlich in beide Richtungen gehen. Und was aber auch immer häufig ganz schön ist, wenn dann so ein Change oder Transformationsprozess zu Ende ist und ist tatsächlich ein Ergebnis vorhanden und eine Arbeitsgruppe oder ein ganzer Bereich präsentiert Ergebnisse, dass dann häufig diejenigen, die nicht dabei waren, sagen, auch das ist ja echt cool. Eigentlich wäre ich ganz gerne auch dabei gewesen. Und es selbst dann diese Ergebnispräsentation ist wieder so motivierend, dass vielleicht in dem nächsten Prozess, wo genau wieder eine Arbeitsgruppe gebraucht wird, diejenigen sich melden, die vorher gar nicht dabei waren. Weil sie letztendlich genau an so einem Gestaltungsprozess Lust haben, teilzunehmen.
Ja. Und auch hier wieder, man merkt die Wichtigkeit der Kommunikation. Also wir hatten es ja ganz am Anfang, ist da so ein Sinn und Zweck erkennbar, das am Ende natürlich rüberzubringen, zu kommunizieren, kann am Ende zu einem gewissen Engagement und Motivation führen. Aber ich finde hier auch so entlang der Beteiligung, also wie schaffe ich die Beteiligung an sich auch als Aufgabe positiv aufzuladen? Weil ich glaube, wenn das nur als Pflicht, als Last, als Doppelarbeit wahrgenommen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich da jemand freiwillig meldet, auch sehr gering. Ne? Wird immer die Frage sein, what's in it for me? Also muss ich das jetzt irgendwie machen oder habe ich da irgendwie so das Gefühl, ich kann da was draus lernen, mitnehmen, eine spannende Erfahrung machen, mitgestalten? Also ich glaube, diese Aspekte kommunikativ mitzudenken, finde ich einfach sehr relevant, ne, in dem, was du auch beschreibst. Und für mich kommt das alles natürlich auch wieder zusammen zu dem Punkt, welche Rolle spielen Führungskräfte dann wirklich in dieser ganzen Gleichung, ne? Auch in dieser Change-Gleichung. Wir haben jetzt viel über Sinn und Beteiligung und über Kapazitätsplanung gesprochen, Kommunikation. Überall spielt der Führung in gewisser Weise eine Rolle, ne? Und gleichzeitig, und auch das ist so ein Dilemma, über das ich nochmal mit dir sprechen wollte, habe ich so das Gefühl, gibt es ja ganz viele Führungskräfte, die ja stehen ja so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ne? Also die merken auf der einen Seite, das Management, die Geschäftsführung ruft große Change-Initiativen aus. Oftmals ist das ja gar nicht auf den Mist jetzt einer einzelnen Führungskraft, so im mittleren Management gewachsen, sondern auf den Mist tatsächlich ganz anderer Personen. Trotzdem trägt das mittlere Management genau diese Veränderungsprozesse häufig mit und trägt sie ja weiter an die eigenen Mitarbeitenden, die ja auch wiederum Bedürfnisse haben, die ja auch schon Verpflichtungen haben, die selber Interessen haben innerhalb des Prozesses. Und in dieser Gemengelage finde ich mich irgendwie wieder als Führungskraft. Wie geht man denn damit eigentlich um, Peter? Also auf der einen Seite wirklich diese Anforderungen aus dem Unternehmen an ja sehr anspruchsvolle Change-Initiativen, auf der anderen Seite natürlich auch zu sehen, hey, ich habe da ganz viele Menschen, die haben begrenzte Kapazität, die haben begrenzte Energie, ne? die sind schon überlastet. Und das irgendwie zusammenzubringen, das ist ja schon eine Herausforderung.
Sehr wichtiger Punkt, und das war ja auch so ein Erfolgsfaktor jetzt wieder aus unserer Studie. Und besonders wichtig ist ja, Transformation und Change funktioniert, wenn die Führungskraft wirklich Vorbildfunktion hat. Also die hat wirklich eine sehr bedeutsame Rolle. Wann wird der Change-Prozess, der Transformationsprozess erfolgreich? Sie hat diese Vorbildfunktion. Und genau dann passiert ja jetzt irgendwie, was passiert in diesem Sandwich vielleicht. Ne? Ich habe einerseits die Vorbildfunktion, soll Dinge gestalten, soll die vorantreiben, bin vielleicht auch Initiator von dem Prozess. Und jetzt sagen aber viele, ich muss Maßnahmen vertreten, an die ich vielleicht selbst gar nicht glaube. Ja, wenn jetzt ein eine neue Strategie eingeführt wird oder der Vorstand entscheidet eine Reorganisation, dann komme ich natürlich an Themen ran, wo ich sage, na, würde ich das jetzt auch so machen? Wenn es so ist, wunderbar, dann kann ich mich mit identifizieren und gehe als Vorbild voran. Wenn aber nicht, dann komme ich in so eine Konfliktsituation. Und über 60% der Führungskräfte, die wir in der Studie hatten, sagten, ich muss Maßnahmen vertreten, von denen ich selbst nicht überzeugt bin. Und in nicht erfolgreichen Transformationen sind es sogar über 75% gewesen. Und für mich ist es kein individuelles Versagen der Führungskraft, sondern letztendlich ist es so ein systemischer Loyalitätskonflikt, der vorhanden ist. Weil ich muss als Führungskraft einerseits die neue Strategie, jetzt im Falle Reorganisation, vertreten, die ich aber selbst vielleicht vollumfänglich gar nicht so gut finde. Und dann muss ich auch noch die Erwartungen und Ängste meiner Teammitglieder vertreten und auch da Gehör finden und gucken, wie kann ich denn mein Team da gut durch diesen Change-Prozess begleiten. Da bin ich ja als Führungskraft wieder in der Verantwortung, dass mein Team da auch tatsächlich gut durchkommt und auch leistungsfähig und resilient bleibt in diesem gesamten Prozess. Und aus unserer Erfahrung bei Comteam gibt es in Transformation immer Gewinner und Verlierer letztendlich. Also es gibt Besitzstände und Gewohnheiten, die ich vielleicht ganz gerne habe und die auch dazugekommen, dann bin ich Gewinner. Aber es gibt eben auch Gewohnheiten und Aufgaben, die ich vielleicht verliere und neue Aufgaben, die hinzukommen, die ich aber gar nicht will. Und dann sehe ich das vielleicht eher als Verlust und das will ich natürlich vermeiden als Mitarbeiter im Change-Prozess. Und es kann aber auch sein, dass das nochmal so ein bisschen extremer wird, wenn man so dran denkt, jetzt gibt es so eine Reorganisation und dann heißt es, Benny, du kommst jetzt in ein ganz anderes Team. Du bist jetzt nicht mehr im Team von deiner bisherigen Chefin oder Chef, sondern du wirst jetzt woanders hingepflanzt und da denkst, Mensch, mein Team war total cool, da wusste ich, was ich machen soll. Jetzt komme ich in ein Team, da habe ich vielleicht sogar gehört, oh, der Vorgesetzte ist aber ziemlich schwierig. Und da gibt es auch Kollegen in diesem Team, da weiß ich gar nicht, ob das so gut funktioniert. Dann habe ich auch eher so eine Verlustangst. Ich muss wohin, wo ich eigentlich mich gar nicht wohlfühle. Und ganz extrem könnte es natürlich sein, dass so eine Reorganisation sagt, Mensch, jetzt gibt es leider irgendwie einen Bereich, den wollen wir quasi auflösen, der wird outgesourced und ihr müsst euch wo ganz anders wieder eine Position innerhalb von Unternehmen suchen oder ja, vielleicht müsst ihr vielleicht sogar irgendwie aus dem Unternehmen rausgehen. Und das sind natürlich tatsächlich Ängste, die dann auch eine hohe Existenz, also Existenzängste sind es ja in dem letzten Fall. Und dadurch, dass dieser Loyalitätskonflikt besteht, kann es natürlich passieren, dass man irgendwie sich als Führungskraft so unwohl fühlt, weil wer dauerhaft Dinge vertreten muss, an die er nicht glaubt, der wird ja entweder so zynisch, ein bisschen ironisch vielleicht, oder man zieht sich zurück und wird still. Und beides ist quasi Gift auch für die Transformation, weil dann ist die Führungskraft ja gar nicht mehr erlebbar und wirkungsvoll und präsent.
Total. Und ich finde, Gift für die Transformation trifft das ziemlich, ziemlich gut. Und ich habe mich dann so gefragt, wenn ich jetzt so mal mich in diese Führungssituation hineinversetze, und mit Sicherheit gibt es gar nicht so wenige, ne, Führungskräfte, die das auf eine milde oder auf eine intensivere Art und Weise spüren, ne? Solche inneren Konflikte hin und wieder. Wie gehe ich denn selber damit um? Also ist mit Sicherheit auch keine einfache Frage, ne? Aber ich finde, wenn man anerkennt, wow, da ist das ist ein sehr, sehr komplexes Feld und mit Sicherheit wird es so eine Situation immer mal wieder geben. Es gibt keine einfache Lösung und trotzdem bin ich in der Situation und muss für mich selber gucken, dass ich einen Umgang erstmal damit finde, ne? Also um selbst nicht verrückt zu werden, und natürlich dann irgendwie auch zu gucken, wie kann ich meiner Verantwortung nachgehen. Hast du da eine Idee, vielleicht irgendwie auch so, vielleicht hast du auch ein paar Führungskräfte vor Augen, die du oder ihr mal begleitet habt, wo du sowas wahrgenommen hast, mal so in Gesprächen. Hm. Wie kann so ein persönlicher Umgang aussehen mit solchen Situationen?
Das hat sehr, sehr viel zu tun, wie häufig eine Führungskraft auch schon so Transformationsprozesse begleitet hat. Wie gut ist da jemand geübt? Hat er auch wirklich so diese Methoden und Tools, kennt er solche Prozesse, kann er da irgendwie gut durchführen? Einerseits sich selber. Und wenn ich jetzt auf die Führungskraft als Individuum gucke, geht es dadurch an der Stelle, Punkt 1, wie viel Erfahrung habe ich? Und wie resilient bin ich selber in so einem Change-Prozess? Nehme ich da alles persönlich? Kann ich da mich gut abgrenzen? Kann ich da sachlich bleiben? Wann werde ich emotional? Höre ich trotzdem meine Mitarbeiter? Bin ich da empathisch genug und nehme deren Themen auf? Aber gehe nicht zu sehr in die Verantwortung, dass ich quasi alle retten will, weil das wird auch nicht funktionieren. Und da ist ganz viel so eine Balance zu schaffen. Wie viel kann ich tatsächlich an Verantwortung übernehmen für Mitarbeiter, für auch das gute Ergebnis? Und wo muss ich auch wieder loslassen und auf mich gucken, dass ich in meiner Führungsrolle echt und authentisch bleibe und auch in meiner Kraft, sodass ich resilient und wirksam durch diesen Prozess gehe? Und es gibt ja unterschiedliche so Resilienzfaktoren, die wichtig sind, dass ich auch in solchen schwierigen Situationen einerseits natürlich zuversichtlich und optimistisch bin, dass ich zu einer guten Lösung mit meinen Leuten komme, dass ich eine lösungsorientierte Haltung einnehme, dass ich bei der ersten Schwierigkeit nicht sage, oh, Version A hat nicht funktioniert, dann muss ich B, C, D ausprobieren. Und ich glaube, ich brauche ganz viel in der Tat Durchhaltevermögen. Das ist wieder so dieses Marathonbild, was ich auch immer sehr gerne verwende, was du auch angesprochen hattest. Ich brauche wirklich Durchhaltevermögen und ich brauche auch Disziplin in so einem Prozess, um immer wieder auf mich zu gucken und auf die Kollegen, die Mitarbeiter und auf den Gesamtprozess, wie gut er tatsächlich vorankommt.
Gerade so dieser Faktor Resilienz ist natürlich was einerseits, zum Glück muss man ja sagen, mittlerweile auch in aller Munde, also ich glaube auch so durch diesen ganzen gesellschaftlichen Wandel, Corona-Wandel, war das einfach, glaube ich, ein Thema, mit dem wir uns auch in der Arbeitswelt sehr auseinandergesetzt haben. Und gleichzeitig frage ich mich auch immer wieder so, was ist eine gute Stellschraube von Resilienz, ne, die wir im Alltag finden können. Und du hast eine Sache beschrieben, die verbinde ich damit sehr, und zwar ist das immer wieder auch zu schauen, was können wir selbst beeinflussen? Also wo beginnt oder auch endet unser Einflussbereich? Und gerade auch in der Führung, ne, haben wir vielleicht ein bisschen mehr Gestaltungsraum als jetzt irgendwo klassisch als Mitarbeitender. Aber trotzdem anzuerkennen, was kann ich entscheiden heute, was kann ich nicht entscheiden? Ne? Wo kann ich irgendwo etwas beitragen zu guter Stimmung oder zu psychologischer Sicherheit? Was kann ich aber auch für mich tun? Ne? Wo kann ich auch wirklich fast ja irgendwo auch etwas kontrollieren, was mir selbst gut tut wieder. Du hast auch von Kraft und Energie gesprochen. Und wenn wir so beim Marathon sind, dann ist das vielleicht auch der ultimative Einfluss, ne, den wir irgendwie nehmen sollten. Also auch, finde ich, immer wieder diese Selbstfürsorge zu betreiben und zu gucken, was brauche ich eigentlich, um diesen Marathon oder Ultramarathon, der immer mal wieder neu startet, auch durchzuhalten.
Ja, das eine ist auch in der Tat so diese Selbstfürsorge, auch für sich selbst verantwortlich sein. Da gehört aber auch zum Beispiel dazu, dass ich sage, Mensch, ich kann ja vielleicht auch mal irgendwie nach Hilfe fragen oder Hilfe annehmen. Ich habe ja in der Regel ein ganz gutes Netzwerk im Unternehmen und sage, Mensch, also ich kriege es jetzt aktuell alleine nicht mehr hin. Wer könnte denn tatsächlich unterstützen, damit dieser Prozess trotzdem gut läuft und ich weiterhin in meiner positiven Energie und in meiner Kraft bleibt und nicht aus den Latschen kippe. Das muss man aber auch zulassen, ja. Weil viele mögen das gar nicht nach Hilfe fragen. Das ist ja auch bekannt. Aber das ist natürlich eine gute Quelle, um resilient zu sein, dass ich sage, ich bin gerade an der Kapazitätsgrenze. Ich muss gucken, wer kann mich irgendwie in diesem Fall tatsächlich unterstützen und wer könnte irgendwie da irgendwie zusätzlich Aufgaben übernehmen. Und es ist aber auch tatsächlich so, wenn ich in so einer Sandwich-Situation so ein Spannungsfeld, es kann schon sehr, sehr großen Druck ausüben und manche halten das dann auch aus und sind resilient und kommen da ganz gut durch. Manche haben da irgendwie viele Konflikte und kriegen graue Haare und schlafen viele Nächte nicht. Und es kann natürlich auch passieren, dass diese Konflikte so groß werden, innere Konflikte, Loyalitätskonflikte, dass irgendwann da die Puste ausgeht und dann auch eine Führungskraft sagt, Menschenskinder, ich muss irgendwie gucken, dass ich aus diesem ganzen Prozess rauskomme, weil ich kann wirklich mit diesem zusätzlichen Druck nicht umgehen.
Wenn die Belastung wirklich so groß wird, dass es zu so einer Entscheidung führt, ne, entweder dass man wirklich für sich merkt, ich selber bin woanders besser aufgehoben oder es würde mir auch gut tun und gleichzeitig komme ich auch da wieder zurück. Was kann man tun? Wie kann man es abfedern? Vermutlich im Unternehmen einfach im Gespräch zu sein, ne? Also einen guten Dialog zu haben. Ich sehe auch immer vor mir, auch unter Führungskräften eine Form von Community-Gemeinschaft zu haben, wo man im Austausch ist, du hast es vorhin auch angesprochen, sich gegenseitig unterstützen kann, wahrgenommen wird, wenn es mal bei jemandem zu viel wird oder da vielleicht tatsächlich irgendwo die Energie gerade nicht für da ist oder auch vielleicht tatsächlich auch einfach nicht die Lust oder Überzeugung für da ist. Ne? Auch das kann ja mal sein. Ich glaube, nur so lassen sich vielleicht auch ein paar Schicksale, wo es dann außerhalb des Unternehmens weitergeht oder das tatsächlich irgendwie auch mal in so eine dauerhafte Erschöpfung mündet, auch entkräften, wenn wir rechtzeitig im Gespräch sind und uns da tatsächlich auch entlasten und unterstützen. Peter, als kleinen Abschluss für uns heute, wenn manche für sagen, hey, super spannend, ich will jetzt noch ein bisschen tiefer eintauchen, ich habe nochmal Bock auf ein paar Zahlen, Daten, Fakten und will mir diese konkreten Faktoren, Erfolgsfaktoren auch nochmal vergegenwärtigen, wo findet man dann eure Studie nochmal ganz explizit und was kann man da vielleicht noch darüber hinaus so erwarten?
Unsere Studie findet man ganz einfach auf unserer Homepage, auf der Comteam Homepage, da gibt es dann einen Navigationsreiter, der heißt Studien und da liegen alle unsere Studien, die kann man runterladen als PDF und hat die quasi dann vor sich und kann das nochmals im Detail durchgehen, weil es sind natürlich weitaus mehr Aspekte und nochmals Details nochmals mit drin, die wir jetzt gar nicht in der Kürze des der Zeit besprechen konnten.
Peter, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Sehr, sehr spannend, was ihr mit der Studie Inside Transformation, werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken, rausgefunden habt. Nochmal, glaube ich, eine sehr, sehr schöne praxisnahe Orientierung heute für auch Führung durch Veränderungsprozesse. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Euch weiterhin alles Gute auf jeden Fall bei Begleitung, bei Unterstützung dieser notwendigen Veränderungen, die wir in der Arbeitswelt haben. Und ja, bis ganz bald. Mach's gut.
Vielen Dank, Benni. Ciao, ciao.
Das war Leading Well, heute mit Peter Kraushaar. Ja, ein Gedanke ist mir aus dem Gespräch mit Peter ganz besonders hängen geblieben. Ich glaube, was wir alle merken, ist, dass Transformation nicht durch noch mehr Druck gelingt, sondern wir brauchen eine gute Mischung aus natürlich Klarheit und Relevanz, auch Einbeziehung von Menschen, aber auch so etwas wie psychologischer Sicherheit, um auch offen ins Gespräch kommen zu können. Peter hat sehr, sehr treffend formuliert und natürlich auch die Ergebnisse der Comteam-Studie Inside Transformation zeigen das ganz, ganz deutlich. In vielen Organisationen begreifen wir eigentlich schon die Relevanz. Wir sehen, warum eine Veränderung notwendig ist. Der Wille, die Motivation ist gegebenenfalls sogar vorhanden. Aber viele Menschen fühlen sich schlicht überfordert und überlastet während ihres Tagesgeschäfts, um wirklich diesen Wandel, diese Veränderung auch noch stemmen zu können. Und genau darin liegt natürlich auch die Verantwortung von Führung und von Organisationen, Räume zu schaffen, in denen auch Beteiligte wirklich Entscheidungen treffen können, auch klar Prioritäten für sich setzen können, aber auch sicher sagen können, was funktioniert und was vielleicht auch nicht funktioniert. Deshalb heute auch wieder meine Einladung einmal an dich. Schau doch mal in dein eigenes Umfeld, in deinem eigenen Team, blicke auf einen Transformations- oder Veränderungsprozess, der gerade läuft und frag dich mal, wo herrscht gerade Klarheit und wo braucht es eventuell noch mehr Dialog? Wo gibt es schon sinnvolle Beteiligung? Wo fehlt sie eventuell noch? Und was könntest du auch tun, Stück für Stück, um mehr Dialog, auch mehr psychologische Sicherheit in deinem Team zu schaffen? Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gern mit Kollegen, mit Bekannten oder direkt auf LinkedIn. Und wenn du unsere Arbeit hier unterstützen möchtest, dann lass uns sehr, sehr gerne deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da. Eine Bewertung ist wirklich schnell gemacht und sie sorgt einfach dafür, dass genau diese Gespräche, diese Gedanken noch ein bisschen sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Wenn du dich darüber hinaus für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Führungstrainings, eines Teamworkshops oder einer Podcast-Kooperation, dann kannst du sehr, sehr gerne natürlich mit uns Kontakt aufnehmen. Alle Möglichkeiten, wie du direkt mit uns in den Kontakt kommst, findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.